Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Podcast unseres Kompressor-Magazins. Ich bin Busat Cham. Hallo. Ernie Pike ist eine Comic-Legende. Die Serie ist 1957 in Argentinien zum ersten Mal erschienen. Angelehnt ist die Figur an den amerikanischen Kriegsberichterstatter Ernest Ernie Pyle, der 1944 in Okinawa unter japanischem Maschinengewehrfeuer getötet wurde. Geschaffen wurde die Figur vom italienischen Comiczeichner Ugo Pratt und dem Autor Hector Osterheld. Die Bände sind mit Unterbrechung bis 1976 erschienen und nun gibt es sie auch erstmals auf Deutsch. Ich habe mit Comic-Kenner Alexander Braun gesprochen und wollte natürlich erstmal von ihm hören, angelehnt an den US-Journalisten Ernie Pyle, der vor allem im Zweiten Weltkrieg Bekanntheit erlangte. Wie stark ähnelt Pike den Pyle und vor allem, was zeichnet ihn aus?
Das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich glaube, Osterheld und Pratt wollten einfach eine Erzählerfigur. Sie wollten nicht einfach nur in Kriegsgeschichten des Zweiten Weltkriegs einsteigen, sondern sie wollten eine moralische Instanz, der auf das Geschehen blickt. Und Ernie Pyle, also die historische Vorlage, hatte eben einen sehr guten Ruf, 45 gestorben. Er war bei allen großen Aktionen des US-Militärs dabei. Er war bei der Landung in der Normandie dabei, bei der Befreiung in Paris, vorher in Nordafrika. Also es waren genau die Schauplätze, von denen Osterheld und Pratt auch berichten wollten. Und Pyle wurde von dem literarischen Amerika einfach sehr geschätzt. Also Norman Mailer schätzte ihn. Es waren nicht einfach nur Kriegsberichterstattungen im Sinne eines Chronisten, sondern es waren Berichte, die literarische Qualität hatten.
Und vor allem, also mein Eindruck, Ernie Pyle, ist es essentiell wichtig, sich seine Menschlichkeit zu bewahren. Wie schildert er denn den Krieg und wie beschreibt er ihn als Kriegsreporter?
Ja, es ist tatsächlich dieser Blick einer Kultur, die letztlich Antikriegserzählungen macht, also die auf den Krieg guckt als das Schrecklichste und gleichzeitig auch manchmal Großartigste, was man aus der menschlichen Existenz herausholen kann. Also man hat diese Geschichten, die einfach immer in Tragödien enden. Man hat Geschichten, die völlig sinnlos und grausam sind in ihrem Ablauf. Und man hat dann aber auch immer diese in Anführungszeichen Heldenfiguren, die nicht im kriegerischen Handwerk über sich hinaus wachsen, sondern in ihrem humanistischen Gebaren, die plötzlich in sich Qualitäten entdecken, die sie ohne den Krieg vielleicht nicht entdeckt hätten, weil sie zu farblos oder zu feige gewesen wären. Die wachsen plötzlich über sich hinaus und tun Dinge, die vorbildhaft und absolut erstaunlich sind. Und das ist letztlich auch die Essenz dieses Comics. Und das macht den Comic auch so zeitlos. Er ist unglaublich gut gealtert. Also Geschichten aus den späten 50er Jahren, frühen 60er Jahren, wenn Sie denken, dass wir da in Deutschland die Alternative zwischen Mickey Mouse und Fix und Foxy hatten, ist das schon wirklich atemberaubend, welches hohe literarische Niveau und auch welche zeichnerische Meisterschaft auf Seiten von Hugo Pratt, aber auch wie erwachsen diese Erzählungen waren. Das sind eben keine Comicgeschichten für Kinder und Jugendliche gewesen, sondern die zielten tatsächlich auf ein erwachsenes Lesepublikum. Und das aus Argentinien. Also Argentinien haben wir gewöhnlicherweise nicht so auf der Landkarte der Comiclandschaft. Wir sind sehr Amerika fixiert. Auch die Argentinier waren in den 50er Jahren Amerika fixiert. Die haben sich natürlich da ihre Vorbilder gesucht. Aber wenn wir dann eurozentrisch denken und denken, der Comic kommt maßgeblich dann aus Belgien und Frankreich, das stimmt einfach nicht. Also das, was die da in Argentinien gemacht haben, war großartig.
Mhm. Der eigentliche Protagonist ist der Krieg. Viele Filme und Romane, die ja vom Krieg handeln, die geraten ja schnell in den Verdacht, auch die Grausamkeit in den Hintergrund zu stellen und Heldentum oder auch Militarismus zu glorifizieren. Bei Ernie Pyle, da ist die erzählerische Intention, Sie haben es gerade schon erwähnt, eine andere. Welche konkret ist es? Also geht es darum, Verständnis für die Lage, die Situation der Soldaten zu schaffen?
Ja, das. Es werden Zivilisten als Opfer dargestellt. Es wird das Dilemma des Krieges dargestellt. Es hat überhaupt nicht den Ansatz, für irgendeine Partei Partei zu ergreifen. Also wir haben ja immer quasi Wehrmacht gegen Alliierte, vornehmlich dann aus der amerikanischen Perspektive, aber auch aus der englischen. Auch Kompanien und zum Beispiel aus Afrikanern, die auf Seiten der Alliierten kämpfen. Es ist sehr, sehr facettenreich. Es werden auch sehr ehrenhafte Dinge dargestellt, die auf Seiten der Wehrmacht passiert sind. Es ist nicht alles ausgedacht. Einige Geschichten haben historische Vorbilder. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von dem deutschen U-Boot 156, was im September 1942 einen Transporter, die Laconia, torpediert und dann feststellt, dass an Bord 1800 italienische Kriegsgefangene sind und Frauen und Kinder. Und dieser deutsche U-Boot-Kapitän beschließt dann also nicht, nach der Torpedierung abzutauchen, sondern diese im Wasser schwimmenden Menschen zu retten auf seinem U-Boot, so viel es geht, aber auch in Rettungsbooten, die sie dann an das U-Boot anbinden. Und es nimmt dann diese dramatische Wendung, dass ein amerikanisches Flugzeug kommt. Und obwohl diese Zivilisten zu erkennen sind und obwohl eine rote Kreuzflagge gehisst ist, dieses U-Boot torpediert, worauf dann der Kapitän also doch gezwungen ist, abzutauchen. Mhm. Und die Flüchtlinge oder die Opfer, die Zivilisten ihrem Schicksal zu überlassen. Also es sind immer diese Geschichten, die nicht Gut und Böse kennen, sondern die einfach nur den Wahnsinn und die moralischen Dilemmata von Kriegsgeschehen aufzeigen.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ästhetik und auch den Stil des Comics schauen, wie haben sich die Zeichner Pratt und der Autor Osterheld gefunden? Was lässt sich über deren Zusammenarbeit sagen?
Ja, Pratt, das ist ganz interessant. Der wird 1927 geboren, das heißt, er erlebt Kriegsgeschehen in Afrika, weil sein Vater da in einer italienischen Kolonie als Militärpolizist stationiert war. Und er kommt dann 45 zurück nach Italien, studiert Kunst und stellt fest, dass die Kunstszene und auch die Verlagslandschaft in Italien niederliegt und erhält dann das Angebot. Es gab immer gute kulturelle Beziehungen zwischen Italien und Argentinien. Er bekommt das Angebot, in Argentinien eben als Comiczeichner zu arbeiten, und er nimmt das wahr und bleibt dann 12 Jahre bis 1962 und gerät quasi in den Bannkreis von Hector Osterheld, der nie selber gezeichnet hat, der sich immer als Literat und als Texter verstanden hat und zusammen mit seinem Bruder einen Comicverlag gegründet hat. Und dann geht dieses sehr dynamische Comiczeichnen los, wie wir es auch vom amerikanischen Strip kennen. Man hat große Ambitionen und man muss aber gleichzeitig wöchentlich so ein geheftetes Heft in Schwarz-Weiß abliefern. Also Pratt ist sehr stark künstlerisch beeinflusst von Milton Caniff, diesem wichtigen amerikanischen Zeichner in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der ein Chiaroscuro in die Comickunst einführt, also ein Denken der Bilder in Licht und Schatten, der weniger stark Wert auf die Kontur legt, sondern sehr expressive, sehr, sehr dynamische, plastische Bilder mit dem Pinsel zeichnet. Das ist Pratts Vorbild, und er entwickelt dann auf dieser Grundlage Caniff sehr zu schätzen, einen eigenen Stil, der ihn dann eben im Laufe des 20. Jahrhunderts berühmt macht, der auch expressiv ist, der aber noch ein bisschen verkürzter ist, also noch ein wenig lockerer aus dem Handgelenk kommt. Und mit dieser Mischung aus unglaublich großer, virtuoser künstlerischer Sicherheit und gleichzeitig einer gewissen Schnelligkeit schafft er eben auch große Erzählstrecken abzuarbeiten, während andere Zeichner also ein Jahr lang an einem Album arbeiten. Das könnte sich Pratt gar nicht leisten, und er hat in dieser argentinischen Zeit nicht nur das Handwerk des Comic-Erzählens gelernt von Osterheld, weil er einfach da eines der besten Vorbilder hatte, das man haben kann, sondern er hat gleichzeitig einen Stil perfektioniert, der es ihm erlaubt hat, qualitativ große Erzählstrecken zurückzulegen.
Und können Sie sich erklären, warum die Comics jetzt erst auf Deutsch erschienen sind?
Ja und nein. Also Ernie Pike ist wirklich eine der weißen Flecken, die schmerzhaft wehgetan haben, dass wir die noch nicht auf Deutsch hatten. Von daher ist das jetzt tatsächlich eine Großtat. Man kann es nicht wirklich verstehen, weil Hugo Pratt ja auch hier sehr geschätzt wird. Der Verlagsschreiber und Leser hat das gesamte Corto Maltese-Programm, also dieser Abenteurer, den er dann, wenn er zurück ist, in den 60er Jahren in Italien beginnt zu zeichnen und der dann den späteren Ruhm von Hugo Pratt ausmacht. Es gibt eine andere Kriegsserie, Wüstenspione, die ist auch bei Schreiber und Leser erschienen. Und es fehlt eigentlich immer dieses argentinische Puzzleteil, was so wahnsinnig wichtig ist, weil letztlich auch dieser Ernie Pike, also nicht eine Heldenfigur, die als Abenteurer unterwegs ist und handelt, sondern die quasi ein Chronist ist, der durch die Weltgeschichte treibt und guckt, was da passiert und dann darauf reagiert. Das ist quasi ja auch die Essenz von Corto Maltese, was dann zeitlich um den Ersten Weltkrieg platziert ist. Aber diese Heldenfigur, die eigentlich ein sich treiben lassender ist, der guckt, was Weltgeschichte mit ihm macht oder wie er darauf reagieren kann. Ich vermute, und der Avant Verlag hat sich jetzt zum zweiten Mal also maßgeblich um diese argentinische Schiene gekümmert. Ich vermute, es ist nach wie vor das Dilemma, das wir in Deutschland haben, dass zu wenig Leute Comics lesen. Also natürlich ist Hugo Pratt eine Größe auch in Deutschland und natürlich wird dieses Buch Leser finden, aber für einen Verlag ist es immer wieder eine Herausforderung, fast 400 Seiten. In Hardcover muss man dann erstmal verkaufen und während diese Bücher in Frankreich, Italien überall seit Jahren vorliegen und immer wieder Neuauflagen erfahren und da Zehntausende von Menschen lesen, sind es bei uns eben nur 1000, 2000 und dann ist es vorbei und das macht es dann halt doch immer zu einem verlegerischen Risiko und diese Risiken können sich Verlage nur von Zeit zu Zeit leisten, solange sie Titel haben, die sich vielleicht besser verkaufen, aber leistet man sich das und entsprechend lange dauert es, bis es bei uns ankommt.
Der Comic Ernie Pike in 34 Geschichten klagt die Absurdität des Krieges an. Jetzt erstmals auch auf Deutsch erschienen. Im Avant Verlag, kostet knapp 50 €.